Natürlich vom christlichen, klassischen Christenstamm aus natürlich nicht, ist undenkbar. Wenn jemand sagt, ja, die Botschaft ist entstellt worden, dann muss er sagen, ja, woran glauben wir denn jetzt? Weil dann können auch gerade die Dinge, die für die Botschaft wichtig sind, entstellt worden sein. Dann schauen wir uns beispielsweise die Bibel an. Und wir wissen, wenn Gott der Autor der Bibel ist, dann schauen wir uns mal an, was da drin steht. In 1. Genesis steht, Genesis 1, dort steht, dass Gott die Welt erschaffen hat in 7 Tagen. Beziehungsweise in 6 Tagen, am 7. Tag ruhte er von seinen Mühen. Und dann steht, am 1. Tag, er schaffte Tag und Nacht. Es wurde Morgen und Abend der 1. Tag. Das war am 1. Tag. Jetzt wurde am 3. Tag die Erde geschaffen und am 4. Tag die Sonne. Wie kann es sein, dass am 1. Tag Tag und Nacht wird und ist noch gar keine Sonne und gar keine Erde da? Wie ist das möglich? Dann, wir bringen nur einige Beispiele, man kann hunderte Beispiele bringen. Und trotz alledem respektieren wir die Wahrheit, die da drin steht. Wir machen uns nicht lustig darüber, trotz alledem respektieren wir das. Und dann sagt er, die Pflanzen wurden am 3. Tag erschaffen und die Sonne am 4. Wie können Pflanzen wachsen ohne Sonnenstrahlen? Dann gucken wir weiter in Genesis 2, das ist dann das nächste Kapitel, was kommt, ein ganz anderer Schöpfungsbericht. Und in diesem Schöpfungsbericht steht, dass die Tiere nach den Menschen erschaffen wurden, aber im ersten Schöpfungsbericht steht genau andersrum, dass die Menschen nach den Tieren erschaffen wurden. Das heißt, wir finden Dinge, die absolut nicht von Gott sein können. Ganz deutlich. Dann geht es weiter. Wir haben Esra 2 und Nehemia 7. Esra 2 und Nehemia 7 beschreiben den Auszug der Kinder Israels, der Juden würde man sagen, um es richtig zu verstehen, aus Babylonien. Und dann werden diese ganzen Stämme aufgezählt. Die ganzen Stämme werden aufgezählt. Und dann wird immer die Anzahl der Personen genannt. Ja? Wenn man sich das anguckt, dann findet man zwischen Esra 2 und Nehemia 7 insgesamt 18 Widersprüche. 18 Widersprüche insgesamt. Und wenn man die Zahlen zusammenzählt, dann findet man, dass in beiden eine andere Summe rauskommt. Natürlich, wer kommt schon auf die Idee, das zusammenzunehmen, aber es zeigt ganz deutlich, dass Gott nicht der Autor dieser Dinge sein kann. Dann weiter. In Markus 1, 12 bis 13, da steht, dass Jesus getauft wurde und dass er danach 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Dieselbe Geschichte in Johannes 2, 1 bis 11, dort steht, dass er danach erst auf eine Hochzeit gegangen ist. Eine Hochzeit in Kanaan. Das heißt, welches richtig? Ist er in die Wüste gegangen für 40 Tage oder ist er direkt auf diese Hochzeit gegangen? Unmöglich zu vereinbaren. Dann in Matthäus 17, 11 bis 13 steht, dass Johannes der Täufer, Jahja, der wiedergeborene Elias ist. Aber wir lesen in Johannes 1, 19 bis 21, dieselbe Bibel, lesen wir, dass Jahja, der Prophet Gottes, Johannes der Täufer, gefragt wird. Bist du der Christus, der Messias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Dann wird er gefragt, bist du der wiedergeborene Elias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Aha, widerspricht er Jesus oder weiß Elias nicht, warum er gekommen ist? Und dann wird er gefragt, bist du der Prophet? Wir stellen zwei Fragen. Wie kommt es, dass Johannes der Täufer Jesus widerspricht? Hat er gelogen? Natürlich nicht, er ist ein Prophet. Johannes der Täufer ist ein Prophet. Oder ist das ein Widerspruch? Und dann die zweite Frage, wer ist der Prophet, nach dem gefragt wird? Wer kann dieser Prophet sein nach dem Messias, außer der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Bei solchen Dingen muss man präzise sein und aufmerksam sein. Dann, nächster Punkt. In Matthäus 2, 13 bis 23 steht, dass Jesus nach seiner Geburt nach Ägypten geflohen ist und erst nach dem Tod von Herodes wiedergekommen ist. In Lukas 2, Vers 40 steht, aber dass er nach 8 Tagen beschnitten wurde und dann nach Jerusalem gebracht worden ist. Was ist richtig? Ägypten und Jerusalem. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und das, was wir sehen in der Bibel, bestätigt das, was der Koran sagt, dass dort Fehler hineingekommen sind. Und das zeigt uns, dass die Aussage des Korans richtig ist. Jetzt fragen wir, was sagt die Bibel über sich selber? Die Bibel ist das, was das Wort Gottes bringt. Ja? Was das Gesetz Gottes bringen soll, die Gesetze Gottes. Wir lesen in Jeremia 8, Vers 8, lesen wir, dass dort steht, wie könnt ihr sagen, das Gesetz Gottes ist bei euch und die Weisheit? Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Steht in der Bibel. Der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Was sagt der Koran? Sure 2, Vers 79. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben. ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Und dann sagen sie, das ist von Allah. Und erkaufen damit einen geringen Preis. Den weltlichen Preis. Das heißt, die erste Sache, der erste große Unterschied zwischen Islam und Christentum, die Autorität der Bibel, zeigt ganz eindeutig, dass das, was der Koran sagt, die Wahrheit ist. Und das, was Christentum sagt, in diesem Fall. Ich lese euch was anderes vor. Hier ist ein Professor, der amerikanische Gelehrte, Professor Dr. Stephen Emmel, schreibt, Wissenschaftler sagen schon lange, dass die Geschichte von Jesus wohl anders verlief. Was damals wirklich passierte, ist aber umstritten. Auch die Bibelevangelien sind wahrscheinlich nicht von Augenzeugen geschrieben worden. Höchstwahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer Jesus war oder ob es ihn überhaupt gegeben hat. Wir sagen, wenn du wissen willst, wer Jesus war und was seine Botschaft war, dann gehe zum Koran. Dann gehe zum Koran. Denn das ist die unveränderte, originale Botschaft von Jesus. Wie ein Prophet von allem. Wie ein Prophet, wie die anderen Propheten, die Allah gesandt hat, kam der Prophet Isa a.s. von der Jungfrau Maria geboren. Mit einem heiligen Buch, mit Wundern, Tote lebendig gemacht, aus totem Material lebendig gemacht, Kranke geheilt und den allmächtigen Gott angebetet. Und deswegen müssen wir Isa, den Christus, den Messias, zu unserem Vorbild machen. Und er war ein Diener des allmächtigen Gottes. Und deswegen müssen wir auch Diener des allmächtigen Gottes sein. Und das ist die korrekte Botschaft. Und der allmächtige Gott hat es nicht zugelassen, dass dieser Mensch gekreuzigt wird von seinen Feinden. Denn der, der am Kreuze stirbt, der am Holze hängt, ist verflucht, steht im Alten Testament. Die seine Geschichten, die Leute erfunden haben, damit man nicht an ihn glaubt. Damit man sagt, ha, der ist verflucht, damit keiner an ihn glaubt, der ist verflucht, am Kreuz gestorben. Dann schauen wir uns die Bibel nochmal an, ob sie von Gott geschrieben, ob Gott ist. Wenn jetzt beispielsweise jemand eine Offenbarung kriegen würde, wir wissen, der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet. Aber was wird man sagen? Man wird sagen, dies habe ich von Gott bekommen. Von Gott offenbart bekommen, oder? Oder sage ich, ja, ich habe selber nachgegangen, habe die Sache erprobt, ob das alles richtig ist. Und dann habe ich das mal so aufgeschrieben. Nein, weil es ist ja wichtig, weil aufschreiben und nachgehen und erforschen kann jeder. Kann ich, kannst du, kann Müller, Meier, Schmitz. Aber von Gott eine Offenbarung kriegen kann nicht jeder. So jetzt, die Evangelisten sollen angeblich von Gott inspiriert gewesen sein. Ja, das Wort Gottes. Jetzt lesen wir mal in der Bibel Lukas 1. Und da soll jeder fragen und jeder Christ soll sich ehrlich fragen, ob dies das Wort Gottes ist. Im Koran fängt es an, Alif Lam Mim, dies ist das Wort des allmächtigen Gottes. Alif Lam Mim, dies ist das Wort des allmächtigen Gottes. Herabgesandt vom Allerbarmer. Jetzt gucken wir mal, wie es hier anfängt. Hier steht, Lukas schreibt, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem vom Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Ist das das Wort Gottes? Schon viele haben es unternommen, lieber Theophilus, dann habe auch ich mir vorgenommen, alles der Reihe nach aufzuschreiben. Er erwähnt ja an keiner Stelle, dass er von Gott inspiriert ist. Geschweige denn, dass das, was er sagt, das Wort Gottes ist. Er sagt, es haben schon viele unternommen. Man würde sagen, nur wenige haben eine Offenbarung von Gott bekommen. Nur wenige waren von Gott inspiriert gewesen. Nicht schon viele haben es unternommen, habe auch ich mich entschieden. Bitte, jeder, der hier ist, jeder Christ, der hier ist,
Jeder Muslim, der hier ist, soll darüber nachdenken mit offenem Herzen. Ist dies das Wort Gottes? Ist dies das Wort Gottes? Und vor allen Dingen, wann wurden diese Evangelien zusammengestellt? Wann wurden die Bücher des Neuen Testamentes, 27 Stück an der Zahl, wann wurden sie kanonisiert? 361 nach Christus. 361 nach Christus, subhanallah. Und selbst die Bibelgelehrten wissen nicht, wer sind die Schreiber. Wenn ich dir einen Scheck geben würde, außer die Vornamen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wenn ich dir einen Scheck geben würde und schreibe meinen Vornamen drauf, würdest du den akzeptieren? Würdest du damit zur Bank gehen und würdest damit Geld abheben können? Wer Matthäus? Wer Markus? Wer Lukas? Die eigenen christlichen Gelehrten sind darüber im Zweifel, wer sind diese Personen? Ich kann es dir zeigen. Wenn ich dir einen Scheck gebe, würdest du das akzeptieren? Wo in der Geschichte der Menschheit wird ein Vorname als ein authentisches Dokument gewertet? Wo? Nirgendwo. Nur in der Bibel. Hier, Matthäus. Die Überschrift des ersten, das sind etwas christliche Gelehrte sagen, die Überschrift des ersten Evangeliums nennt einen Matthäus als Verfasser und will wohl auf den Zöllner von Kapernaum verweisen. Will wohl. War er Augenzeuge? Nein. Dann, nächste, Lukas. Da. Lukas, hier. Lukas legt seinem Evangelium den dreistufigen Aufriss des Markus-Evangeliums zugrunde. Dann, Markus-Evangelium. Ja. Und dann steht natürlich, Lukas war ein Bekannter von wem? Paulus. Von Paulus, hier. Dann hier. Hier. Evangelium von Markus. Der Anhang, er schreibt jetzt hier, der Anhang 16,9 von dem Evangelium, also das Evangelium hat einen Anhang, wurde erst im 2. Jahrhundert von unbekannter Hand angefügt. Ich wollte gerade lesen, angelügt, deswegen habe ich das gerade geguckt. Angefügt. Vermutlich, weil der jähe Schluss 16,8 nicht befriedigte. Hier, steht drin, Einheitsübersetzung. Wurde vermutlich angefügt von unbekannter Hand, weil der Schluss nicht befriedigte. Das ist das Wort Gottes? Das ist ein Buch, auf das du dich verlässt? Ich frage dich, das ist unser Punkt. Darüber sollte man nachdenken. Der nächste Punkt, zu wem wurde Jesus gesandt? Der Koran sagt, er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt. Der Prophet Mohammed sagt, er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt. Christen sagen, er wurde zu allen Menschen gesandt. Schauen wir, was die Bibel sagt. In der Bibel steht, Matthäus 15, Vers 24, Matthäus 15, Vers 24, dass eine Frau zu ihm kommt, sie will geheilt werden, sie ist nicht von den Kindern Israels. Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hier. Das heißt, dieser Punkt, der zweite Punkt, der die Bibel bestätigt, ganz deutlich den Koran. Ganz deutlich. Jetzt sagt natürlich ein Christ, ja, warte mal. Aber an anderer Stelle sagt er, geht zu allen Nationen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Was sagen wir dazu? Widerspruch! Entweder Widerspruch oder Jesus hat gelügt, A'udhu Billah. Jesus hat gelogen, A'udhu Billah. Oder mit den geht zu allen Nationen sind die Nationen vom Hause Israel gemeint. Und das ist die islamische Position. Entweder gelogen oder Widerspruch oder zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels geht zu allen Nationen. Weil vielen, die man das erzählt, du erzählst ihn hier, bitte, Matthäus 15, Vers 24 steht, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, dann sagt er zu dir, ja, ja, das darfst du so nicht sehen, du musst die ganze Bibel nehmen. An anderer Stelle sagt er, ja, guck mal hier, geht zu allen Nationen. Nicht, ich muss die ganze Bibel nehmen, du musst die ganze Bibel nehmen. Dann erklär mir das doch mal. Ja, was soll man jetzt sagen? Ja, er wollte damit sagen, dass er eigentlich... Nein, du findest keinen Ausweg daraus. Widerspruch! Ich bin nur gesandt zu verlorenen Haus Israel oder zu allen Menschen?
Nur, er hat nicht gesagt, ich bin, wenn er noch gesagt hätte, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, könnte man sagen, ja okay, das schließt nicht aus, dass er nicht noch zu anderen gesandt wurde. Ich bin nur, N-U-R, nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Andere Erklärung? Alhamdulillah. Das heißt, zweiter Punkt, erster Punkt, Bibel nicht authentisch. Islam wird von Bibel bestätigt. Jeremia 8, Vers 8, von den Dingen, die wir finden. Zweiter Punkt, zu wem ist er gesandt worden? Koran, Islam sagt, nur zu verlorenen Haus Israel. Haus Israel, Bibel bestätigt. Nächster Punkt, Erbsünde. Wir haben gesagt, durch die Sünde von Adam, wurde diese Sünde weiter vererbt, diese Erbkrankheit namens Erbsünde an alle Menschen. Vielen habe ich das erzählt, dass sie, oh, der lügt, der erzählt Quatsch über das Christentum, ja, sowas darf. Okay, kann. Welcher Christ bist du? Welche Gruppe? Ich habe heute alles mitgebracht hier. Römisch-katholisch, griechisch-katholisch, lutherisch, reformierte Kirche. Ja, tut mir leid, wenn du noch zu einer anderen Gruppe gehörst, ja. Ich kann natürlich nicht alle einzelnen Gruppen im Christentum abhaken, aber mir geht es nicht darum, was lehrt die Bibel, sondern was lehrt die Kirche, weil ich sage nicht, dass die Kirche das lehrt, was Gott offenbart hat. Als allererstes, die Erbsünde geht auf einen klaren Vers zurück. Von wem? Paulus. Römerbrief 5. Durch die Sünde von einem Menschen wurden alle Menschen zu Sündern und durch die gute Tat von einem Menschen werden alle Menschen, die an Glauben, recht gesprochen. Paulus. Okay? Dann gucken wir jetzt mal, was sagt denn die Bibel? Was sagen die, was ist die Definition? Ja? Ich habe gesagt, diese Sünde, ein kleines Kind wird im Christentum mit einer Sünde geboren, als Sünder. Ja, habe ich gesagt. Ja? Im Islam, was sagt der Islam, was sagt der Koran? La taziru wa ziratun wizra ukhra. Keine lasttragende Seele trägt die Last der anderen. Wenn einer Christ ist, muss er sich fragen, kann er sich mit der Erbsünde identifizieren? Dass das Baby schuldig auf die Welt kommt? Deswegen findest du heute in katholischen Krankenhäusern noch die Nottaufe, falls das Kind zu früh kommt, schnell taufen, ansonsten geht es in die Hölle. Synode von Karthago, 405, dass Kinder, die nicht getauft sterben, in die Hölle gehen. Weil klar, du glaubst, dass jeder Mensch mit der Sünde geboren wird und die einzige Rettung ist, dass du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und dass du diesen Tod annimmst. Aber wie will denn jemand annehmen, der im Dschungel lebt oder in der Antarktis oder der vor Jesus gelebt hat? Gibt es verschiedene Erklärungen. Verschiedene Erklärungen gibt es. Als allererstes die islamische Erklärung. Jemand, der beispielsweise im Dschungel lebt, hat etwas von Mohammed gehört. Der Prophet sagt ganz eindeutig, wer von mir hört und dann nicht in den Glauben in dem besteht, womit ich bekommen bin, egal ob Jude oder Christ, wird in die Hölle gehen. Wer von mir hört, im Koran, وَمَنْ يُشَاقِهِ رَسُولِ wer sich im Gesandten entgegensetzt, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى wer sich im Gesandten entgegensetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا der, danach, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und in der Hölle schmoren lassen. Viele Verse. Und wenn jemand vorher gelebt hat, hat anderen Propheten gefolgt, Islam hat die Wahl für ihn. Er hat den Propheten von vorher gefolgt, auf welcher Vers spricht auf ihn zu? Sure 2, Vers 20, Inna ladina amanu, die glauben, jetzt die Muslime, wa ladina hadu, die Juden gewesen sind, mit Moses waren, wa nasara, und die Christen, die mit Jesus waren, die der richtigen Botschaft gefolgt sind, wa sabi'ine, anderen Propheten gefolgt sind, beispielsweise, sabi'ine, muss auch einer gewesen sein, die werden keine Angst und gute Werke getan haben, die werden keine Angst haben und ihren Lohn bei ihrem Herrn haben. Das heißt, die einem gefolgt sind. Was ist mit jemandem, der nie etwas gehört hat? Er kann seiner Fitra folgen und Allah lässt ihn ins Paradies. Weil Muslim ist jemand, der sich Gott ergibt. Aber wenn er von Gott von gehört hat, du musst dem Propheten folgen, hat er sich Gott nicht ergeben. Und dann ist er verloren. Das heißt, Islam hat für jeden eine Lösung. Was ist mit jemandem, mit kleinen Kindern von Christen? Es gibt Hadithe vom Prophet, wo er Abraham im Paradies sieht und da sind auch die Kinder von dem Mushrikun bei. Und derjenige, der keine Botschaft bekommen hat, kann am jüngsten Tag noch eine Probe bekommen. Alhamdulillah. Das heißt, der Islam gibt dir für jedes Szenario eine Lösung. Jetzt kommen wir zum Christentum. Du sagst, durch die Sünde eines einzelnen Menschen sind alle zu Sündern geworden. Und wer eine einzige Sünde hat, Gott ist heilig, du kannst nicht zu ihm gelangen. Okay? Okay, fragen wir. Was ist mit dem Baby? Was? Ist mit der Erbsünde geboren? Hat den Opfertod nicht angenommen? Ja, Gott ist barmherzig. Hey, 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 hey. Wenn du jetzt sagst, Gott ist barmherzig, gibt es keine Erbsünde. Und dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig gewesen. Dann ist deine Botschaft kaputt. Dann sagst du ja, okay, nee, der geht doch in die Hölle. Ich will mich hinsetzen. Ja, gib mir mal einen Stuhl. Ich will nur einen Stuhl haben. Das ist super. Hallo. Da bin ich wieder. Ja? Wir sind da stehen. Entweder er sagt, er kann ins Paradies kommen, dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig. Das ist Christentum widerlegt. Oder er sagt, er geht in die Hölle, dann sagen wir, Christentum ist keine universale Weltreligion. Der Vogel, was der erzählt, stimmt doch gar nicht. Okay, okay, kein Problem. Römisch-katholische Kirche. Normen und Beschlüsse des Konzils zu Trient. Ja? Seite 24. Libri Symbolici Ecclesiae Romano-Catholicae. Habe ich bestimmt schlecht ausgesprochen, aber egal. Wenn jemand behauptet, dass Adams Übertretung diesem alleine und nicht seiner Nachkommenschaft geschadet hat und dass er, Adam, die von Gott empfangene Heiligkeit und Gerechtigkeit, die er verlor, für seine Person allein und nicht auch für uns verloren hat, oder dass jener Adam durch die Sünde des Ungehorsams befleckt, lediglich den Tod und die Strafen des Körpers auf das ganze Menschengeschlecht übertragen habe, nicht aber auch die Sünde übertragen hat, die er getan hat, nicht nur den Tod, sondern auch die Sünde, ja, die der Tod der Seele ist, sei er verflucht. Bitteschön. Römisch-katholisch? Sind Sie römisch-katholisch? Überlegen Sie, ob Sie sich damit identifizieren können. Wenn nicht, vielleicht können Sie sich eher damit identifizieren, dass der Islam sagt, dass der Mensch ohne Sünde geboren wird. Griechisch-katholische Kirche. Diese Erbsünde, das ist Petrus Mogilas, Paragraph 3, Antwort 20. So, diese Erbsünde ist von Adam auf die ganze menschliche Natur übergegangen, weil damals alle in Adam waren und so durch den einen Adam die Sünde auf uns alle kam. Diese Erbsünde kann durch keine Sinnesänderung hinweggenommen werden. Das heißt, diese Sünde kannst du nicht durch Toba wegnehmen, das heißt, ich ändere meine Sinne. Lutherische Kirche, ja, Protestanten, wenn sie lutherische Kirche sind, hier. Ebenso lehren sie, die Kirche, dass nach Adams Fall alle Menschen mit der Sünde geboren werden. Lutherische Kirche, ja. Weiter. Reformierte Kirche. Wir glauben auch, dass dieses Übel in Wahrheit Sünde ist, die hinreicht, das ganze menschliche Geschlecht zu verdammen. Und jetzt gut aufgepasst, bis zu den kleinen Kindern im Mutterleibe. Gallikanisches Bekenntnis, Seite 224. So. Jetzt, wo kommt das her? Erbsünde. Was sagen die Juden dazu? Die Juden sagen dazu, all das ist ganz der Ansicht des Judentums entgegengesetzt. Diese bestreiten nicht, dass der Mensch eine gewisse Neigung zur Sünde sozusagen mitnimmt und sich später mit Sünde belastet. Dann, was denken wir, wo diese Sache herkommt, von der Erbsünde? Gucken wir mal, weil meine Meinung kennt man mittlerweile vielleicht schon. Gucken wir mal, was Seligmann Pick sagt, ein jüdischer Gelehrter. Der Widerspruch des Judentums setzt erst mit dem Gegensatz gegen das Judentum ein, der in der neuen und dann entscheidenden Phase des Christentums in der paulinischen Theologie und Mission eintritt. Das heißt, wer? Paulus. Paulus. So. Dann haben wir hier nochmal kurz. Hier, kleiner katholischer Katechismus. Ja. Seite 19. Die Sünde Adams und ihre schlimmen Folgen haben alle Menschen geerbt. So. Was sagt der Koran? Nein. Was sagt die Logik? Nein. Was sagt die Bibel? Aber Paulus sagt ja, weil Paulus ist ja auch in der Bibel. Ich weiß nicht, wie er reingekommen ist, aber ist auch da drin. Aber die Bibel sagt in Hesekiel 18, Vers 21, nein, jeder stirbt nur für seine eigene Schuld, jeder wird nur für das belangt, was er getan hat. Das heißt, wir sehen wieder, die Bibel widerspricht sich in diesem Punkt. Und wer hat den Widerspruch gebracht? Paulus. Weiter, das war die Erbsünde. Und jemand, der Katholik ist, soll sich fragen, womit kann er sich eher identifizieren? Mit der Erbsünde oder mit dem Glauben des Islam? Nächster Punkt. Wer ist Jesus? Wir haben gesagt, Jesus ist laut Christentum Gott und Sohn Gottes gleichzeitig. Nein, das stimmt doch gar nicht. Er ist nur der Sohn Gottes. Moment. Katholischer Katechismus. Der Vogel hat keine Ahnung. Der erzählt uns ja einen vom Weihnachtsmann. Hier. Hier steht es. Seite 13. Wie viele Personen sind in Gott? Wie viele Personen sind in Gott? Ja, das könnte man auch formulieren. Wie viele göttliche Personen gibt es? Ja. Ist nur anders formuliert, hört sich etwas besser an, weil sonst würde sich das Polytheismus anhören. Hier. In Gott sind drei Personen: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Jede der drei Personen ist wahrer Gott. Die drei göttlichen Personen sind aber nur ein Gott. Habt ihr das verstanden? Jeder dieser drei göttlichen Personen ist wahrer Gott, aber alle zusammen sind nur ein Gott. Eins plus eins plus eins sind eins. So. So. Was ist denn jetzt, wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus Gott ist? Seite 21. Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Das sind nicht meine Worte. Kleiner Katechismus der Katholiken. Dann gucken wir mal weiter. Ja, das brauche ich eigentlich nicht mehr zu bringen. Ich meine, es war ja hier schon klar, wie Kloßbrüder an die Trinität geglaubt wird. Und das auch von allen Kirchen, ja. Protestanten wie Katholiken. Okay. Was sagt der Koran dazu? Was sagt der Koran dazu, wenn jemand sagt, Jesus ist Gott? Schauen wir uns an, was Allah in Sure 19 sagt. Jesus, Isa a.s., kam mit seiner Mutter auf dem Arm und er war ein Baby, gerade geboren. Und die Mutter sollte nichts sagen. Und sie kamen dorthin und die haben gesagt, wie kommt das, dass du ein Kind hast? Wie kommt das, dass du ein Kind hast? Dein Vater war kein schlechter Mann. Und deine Mutter, das war keine Prostituierte gewesen. Wo hast du das Kind her? Du bist doch gar nicht verheiratet. Und sie zeigt auf das Kind. Was sagen die? كيف نكلم من كان في المهد سبيا. Die sagen, wie soll man mit jemandem sprechen, der in der Wiege als Säugling liegt? Und dann was passiert? Und dann fing Jesus an zu sprechen. Als Baby. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Was heißt das? Der Schluss! Ich bin ein, stell euch die Gesichter vor, der leuchtet drumherum. Welche Geburtsgeschichte ist besser, in der Bibel oder im Koran? Auf einmal fängt das Baby an zu sprechen, ich bin ein Gesandter Gottes. Er hat mir das Buch gegeben und hat mich zu einem Propheten gemacht und hat mich segensreich gemacht, wo immer ich bin. Und hat mir das Gebet angefohlen und dieser Kerl, deswegen betet er auch. Dieser Kerl, Spenden. Und Friede ist auf mir an dem Tag, wo ich geboren wurde, an dem Tag, wo ich sterbe und an dem Tag, wo ich wieder auferweckt werde. Und gütig zu meiner Mutter. Gütig zu seiner Mutter. Was würdet ihr davon halten, wenn jemand sagt zu seiner Mutter, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Hä? Ist das gut? Meint ihr, das würde ein guter, gläubiger Mensch sagen, sowas? Würde das ein guter, gläubiger Mensch sagen? Würde das ein Prophet sagen? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Bibel, Johannes 2, Vers 4. Jesus soll zu seiner Mutter gesagt haben, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Kann man nachlesen, Johannes 2, Vers 4. Dann welche Geschichte ist besser, das von Islam oder vom Christentum? Im Islam steht gütig zu seiner Mutter, hier steht, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Ja, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Jetzt weiter. Und dann geht es weiter und dann sagt er, spricht Allah, sagt er, Allah geziemt es nicht, sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sei er. Und dann sagt Jesus, ja, Allah ist mein Gott und euer Gott, so dient ihm. Das ist die Botschaft. Jetzt können wir die Botschaft kurz zusammenfassen, ja? Jesus sagt, er ist ein Diener Gottes. Guck mal, was in der Bibel steht. Matthäus 26, Vers 39, er ging zwei Schritte weiter, oder drei, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu sich selber? Oh Gott, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wäre Jesus Gott gewesen, dann wäre dieses Gebet ja unsinnig gewesen, oder? Weil da wäre ja sein Wille gleichzeitig der Wille des Vaters gewesen, hätte das Gebet keinen Sinn gehabt. Aber was zeigt das hier, dass Jesus ein Diener Gottes ist? Nächster Punkt, Prophet. Wir sagen, Jesus ist ein Prophet, ja? Guck mal, was die Bibel sagt, an den Stellen, die korrekt sind. Als die Menschen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das heißt, die Menschen haben ihn als Propheten gesehen. Dann, was sagt er selber über sich? Was sagt er selber über sich? Er wurde nicht angenommen in seiner Heimat, auch dann sagt er, ein Prophet wird nie in seiner Heimat anerkannt. Das ist in Lukas 4, Vers 24. Das heißt, Bibel bestätigt Prophet, Bibel bestätigt Diener Gottes, alles, was wir bisher gesagt haben. Dann, Tauhid. Wir haben gesagt, Jesus hat zum Eingottglauben aufgerufen. Ja? Normalerweise das größte Gebot im Christentum muss ja sein, glaube dann, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Er wird gefragt, was ist das größte Gebot? Was sagt er? Welches Gebot ist das erste von allen? Markus 12, Vers 28. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Er sagt nicht, ich bin der einzige Gott, aber wir sind drei Personen, ja. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Geist und ganzer Kraft. Markus 12, 28 bis 30. Dann weiter. Matthäus 4, 9 bis 10. Jesus, der Teufel, kommt zu ihm und bringt ihn auf einen Berg, sodass Jesus alle Reiche der Erde sehen kann. Erstmal, das zeigt, dass der Schreiber der Bibel gedacht hat, die Erde wäre eine Scheibe, dass du auf einen Berg gehst und kannst dann alle Reiche der Welt sehen. Ja? Und dann sagt er, wenn du von mir niederfällst, der Teufel sagt zu Gott, wenn du von mir niederfällst, gebe ich dir die ganze Welt. Dann sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst du vor Gott alleine niederwerfen und ihm dienen. Subhanallah, wird wieder bestätigt, genau was der Koran sagt. Dann, Matthäus, das dazu. Dann Tauhid, dann Trinität. Was sagt der Koran zur Trinität, dass Jesus Gott ist? Sure 5, Vers 17. لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الْمُسِيمُ الْمَرْيَمُ Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, der Messias, der Sohn der Maria, ist Gott. Dann 5, Vers 73, was steht dort? لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلِثٌ ثَلَاثَ Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist einer von dreien, das heißt Trinität. So, dann gucken wir mal in der Bibel, ob Jesus Gott ist. Wir haben schon so viele Beweise dagegen von der Sache, Prophet, war Diener Gottes. Schauen wir mal nach. Ja, okay, gucken wir mal. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, oder? Okay. Das heißt, Gott will natürlich auch, dass wir ihn erkennen, oder? Will kein Geheimnis draus machen. Wenn es darum geht, ob ich ins Paradies und in die Hölle gehe, dann macht Gott keinen Spaß. Ja, dass man sagt, ja, du kannst ihn vielleicht nicht erkennen. Ich habe mich versteckt und So, Markus 13, Vers 32 steht, es kommt ein Mann zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt Jesus? Nee, Entschuldigung, ich habe es vertan. Markus 13, Vers 32. Es fragt ihn jemand, wann ist der jüngste Tag? Was sagt Jesus? Dann muss er sagen, ich weiß wann. Oder, wenn er Gott ist? Wenn er es nicht weiß, ist er nicht Gott. Oder lügt er? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur der Vater Gott. Hat er gelogen? Ah, nein, nein, das haben wir falsch verstanden. Das war gerade seine menschliche Seite. Deswegen hat er etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben, deswegen gerade hat seine menschliche Seite. Seine menschliche Seite, warum hat er nicht gesagt, ja, pass auf, glaub mir nicht, was ich dir erzähle, ich weiß eigentlich schon, wann der jüngste Tag ist, aber im Moment spricht meine menschliche Seite. Subhanallah, was ist mit diesem Menschen? Dieser Mensch geht von ihm weg, sagt ja, das ist nicht Gott. Der sagt nur, Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Ich dachte, das wäre offenbart worden, damit wir ins Paradies gehen. Nicht damit wir in die Irre geleitet werden. Wenn du daran glauben musst, dass Jesus Gott ist und er sagt zu dir, stell mal vor, Jesus kommt runter, damit du weißt, dass er Gott ist und du fragst, wann ist der jüngste Tag? Und er sagt, weiß ich nicht, weiß nur Gott. Denkst du, der ist Gott? Okay, kein Problem. Dann, wo Jesus ganz deutlich verneint, dass er Gott ist. Es fragt ihn jemand, guter Meister, das ist Markus 10, Vers 28 jetzt. Markus 10, Vers 18. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er laut Bibel? Was müsste er nochmal sagen? Ganz einfach. Du musst glauben. Normalerweise, wenn du einen Missionar auf der Straße fragst, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Sagt er, kein Problem. Bezeuge, dass du ein Sünder bist. Nehme Jesus als dein Opfer an. Der ist der lebendige Gott, der auf die Welt gekommen ist. Frag einen draus, würde jeder sagen. Wenn du zu dem Missionar sagen würdest, ja, was ist mit den 10 Geboten? Würde er sagen, ja, ist auch wichtig, aber das ist Nebensache. Hauptsache, ja, du glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, weil die Gebote kannst du sowieso nicht einhalten, bist zu schwach für. Okay, kein Problem. Kein Problem. Du gehst hin, zu dem Missionar, nochmal, wie kommst du ins Paradies? Er wird dir sagen, glaube daran, dass Gott als Mensch Jesus für dich auf die Welt gekommen ist und für dich zu sterben, bekenne deine Sünden, nehme Jesus in dein Leben auf und du wirst gerettet. So, was müsste Jesus jetzt antworten? Das ist christlicher Glaube. Jesus antwortet, guter Meister, du hast schon richtig verstanden, ich bin der gute Meister, ich bin Gott, ich bin auf die Welt gekommen, klare Worte, ja, und ich komme, um für deine Sünden zu sterben, deswegen lass dich auf meinen Tod taufen oder nimm das an, dass ich dein Opfertod bin, oder? Klare Antwort, dieser Mensch will klare Antwort haben. Jesus ist der Beste, der ihm das sagen kann. Was sagt Jesus? Laut Bibel. Er sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Ist Jesus Gott? Wallahi, wallahi, ist dieser Mensch Gott? Was nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du bist bei der Arbeit, dann kommt ein Freund zu dir und sagt, hey, Arbeitgeber, kannst du mir bitte freigeben, ich brauche Urlaub. Dann sagst du, hey, hör mal, ich kann dir keinen freigeben, der Einzige, der dir freigeben kann, ist der Arbeitgeber, ich bin nur Mitarbeiter. Bist du dann trotzdem der Chef? Jeder Mensch, der ehrlich zu sich selber ist, wird sagen, dass die Bibel sich hier mindestens widerspricht, wenn wir sagen, dass Jesus Gott sein soll. Und wie gesagt, laut allen Kirchen, wer nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, außer einiger Sekten, ja, ist er raus. Ist er weg. Verloren. So gut, weiter im Text. So. Dann Matthäus 21. Gott ist allwissend, oder? Jesus sieht angeblich einen Feigenbaum in der Ferne. Sieht einen Feigenbaum. Ja? Feigenbaum. Meine Knie. Sieht einen Feigenbaum in der Ferne und er hat Hunger. Hat Gott Hunger? Dann geht er zu dem Feigenbaum und dann sieht er an dem Feigenbaum sind gar keine Feigen. Wie, Gott muss doch wissen, ob der Feigenbaum Feigen hat oder nicht. Und dann verflucht er den Baum und der Baum fällt auseinander. Das heißt, Das erscheint uns als wütend gewesen auf dem Baum, weil der Baum keine Feigen hatte. Und dann steht danach, es war gar keine Saison von Feigen gewesen. Subhanallah. Ich denke nicht, dass jemand auf die Idee kommen wird, zu sagen, dass derjenige, der so beschrieben wird, dass das Gott ist. Keiner. Keiner, der ehrlich zu sich selber ist. Wir haben jetzt gesandt die Autorität der Bibel, wir haben die Erbsünde, wir haben zu wem wurde er gesandt, wir haben das Wesen von ihm. Und in jedem Punkt muss man mindestens sagen, dass die Bibel Widersprüche bringt. Jetzt, Kreuztod. Kreuztod. Bringen wir mal den Kreuztod. Ja. Hier steht, ob es auch Widersprüche gibt. Die Bibel, der Koran sagt ganz eindeutig, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ. Und wegen ihrem Wort, wir haben den Jesus, den Sohn der Maria, den Messias getötet. Rasulullah, den Gesandten Allahs. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ. Doch sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt. Es erschien ihnen nur so. Es erschien ihnen nur so. Und da gibt es verschiedene Geschichten, was passiert sein könnte. Ja? Aber für uns ist wichtig, er wurde nicht gekreuzigt. وَإِنَّ الَّذِينَ. Und diejenigen, die darüber eine Meinungsverschiedenheit haben, haben wirklich Zweifel darüber. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ. Und sie haben ihn nicht getötet. بَلْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Sondern Allah hat ihn zu ihm auferhoben in den Himmel. Allah hat ihn zu ihm hochgeholt. Und subhanallah, wir haben heute ein Evangelium, was natürlich nicht in die Bibel aufgenommen wurde, von Barnabas, das genau das bestätigt. Eine Geschichte erzählt, die ist nicht von Muslimen. Erzählt, dass der Judas, der ihn verraten hat, dass er das Bild von, aber wir wissen nicht, ob die Geschichte authentisch ist, sondern ich erzähle die Geschichte nur, dass es andere Meinungen darüber gibt. Dass dieser Judas, ja, dass er das Bild bekommen hat von Jesus, dass er gekreuzigt wurde. Jetzt. Wie ist Judas denn gestorben? Genau zu diesem Judas, und dann sagt das Barnabas Evangelium, dass Jesus aufgezogen wurde in den Himmel, zu Gott. Jetzt gucken wir mal, wir sagen nicht, dass das Barnabas Evangelium das originale Evangelium ist, wollte ich nur kurz gesagt haben. Jetzt schauen wir mal kurz, was mit Judas passiert. Wo das Barnabas Evangelium diese Geschichte erzählt, die von der wörtlichen Bedeutung her dem Koran entsprechen würde. Was steht dort? Dort steht, dass Judas an einer Stelle, Matthäus 27 steht, Judas hat sich erhangen. Und an der anderen Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er ist hingefallen und seine Eingeweide fielen hinaus. Das sind zwei verschiedene Geschichten für genau diese Person, wo das Barnabas Evangelium sagt, das ist derjenige, der gekreuzigt wurde. Wie ist er denn jetzt gestorben? Ja, der hat sich aufgegangen, ist er runtergefallen. Nee. Es steht in Matthäus 27, Vers 4, steht, er wollte das Geld, was er für den Verrat bekommen hat, in den Tempel zurückbringen. Und Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, und dann hat er das Geld weggenommen, weggeschmissen, ja. Und Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er hat dieses Geld, hat sich ein Acker davon gekauft. Das heißt, klarer Widerspruch. Kommen wir nicht über den Hund, kommen wir über den Stecks, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn du sagst, das ist kein Widerspruch, ist das andere ein Widerspruch. Und außerdem heißt das Wort im Griechischen, ja, dass man beim Erhängen gestorben ist. Und wenn der Hass brechen würde, dann natürlich in dem Moment, wo er zappelt, und nicht, wenn er schon tot ist. So, dann. Nächste Beispiel. Dann überhaupt die Logik dahinter. Wir haben schon gesagt, wenn wir sagen, Jesus übernimmt die Sünde, die Strafe für die Menschen, dann würde der Kreuztod nicht reichen, sondern müsste für Ewigkeit in die Hölle gehen. Dann nächster Punkt, und jetzt müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, die Botschaft von Jesus soll ja gewesen sein, um zu kommen, für die Menschen als Opfer zu sterben. Ja? Das heißt, derjenige, der stirbt, der muss ja damit einverstanden sein, dass er stirbt, oder? Oder nicht? So, jetzt sehen wir Matthäus 26, Vers 39. Er betet und es steht, er hatte Angst gehabt und Schweiß kam von seiner Stirn und sagte, oh Gott, lass mich nicht sterben, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wofür? Der wollte doch sterben. Der wollte doch sterben. Jetzt ist es so, wie Gott hat die Mörder da vor sich versammelt, wie ich eben schon erzählt habe, ja? Mörder, ich liebe euch. Mein Sohn muss für euch sterben. Dann kommt der Sohn und sagt, nein, Gott, Vater, bitte nicht. Ich will nicht für dich sterben. Aber kein Problem. Es ist schon von den Leuten die diese Bibel zusammengefügt wurden, ist schon eine Erklärung dafür gekommen. Nämlich das vierte Evangelium. Vierte Evangelium, ganz andere Geschichte. Jesus soll gefangen werden, er sagt nicht, er stellt keine Wachen auf und betet und hat Angst, sondern er kommt raus und sagt, da bin ich. Und dann geht es weiter. Dort, wo er gefangen wurde, bei Matthäus, er hat Angst, dann geht es weiter, dann ist er bei Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Er sagt, ja. Dann stellt er ihm alle möglichen Fragen und er sagt nichts mehr. Fragt sich seinen christlichen Gelehrten, warum hat er nichts gesagt? Warum hat er sich nicht verteidigt? Warum hat er sich nicht rausgeredet? Wisst ihr, was die sagen? Ja, natürlich. Er wollte doch für die Sünden der Menschen sterben. Maschallah, eben wollte er nicht sterben, jetzt will er wieder sterben. La ilaha illallah. Und jetzt geht es weiter, Matthäus 27, Vers 46. Er stirbt am Kreuz angeblich, Gott stirbt, ja, ohne Bitte. Und was sagt er? Angeblich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein gläubiger Mensch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein Prophet sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass Gott selber sagt, der gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wofür? Gott ruft selber, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, 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 verstehst du falsch. Das war jetzt die fleischliche Seite von Jesus. Fleischliche Seite. Das war die fleischliche Seite. Er hat gerade alle Sünden der Menschen übernommen. Man sagt, er konnte nur das Opfer sein aus zwei Gründen. Erster Grund, er hatte keine Sünde. Wir haben schon gesagt, doch, er hat mit seiner Mutter so geredet, angeblich, laut Bibel, nicht laut Koran. Und wenn er im letzten Moment sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist er der größte Ungläubige. Dann ist er der größte Sünder. Schau dir irgendeinen Märtyrer auf der Welt an, ob das vom Christentum, Märtyrer oder vom Islam ist. Der lächelt, der lacht sich tot. Aber meistens sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Muslim, der sollte in heißes Öl hineingeschmissen werden. Und dann fing er vor an zu weinen. Dann hat er gesagt, ja, jetzt haben wir seinen Willen gebrochen. Und dann hat er gesagt, warum hast du geweint, so und so, der ihn umbringen wollte. Das ist vor damaliger Zeit gewesen. Hat er gesagt, ich habe geweint, nicht wegen Angst, sondern ich hätte gewünscht, 90 Mal. Ich hätte gewünscht, mit den Anzahlen von meinen Haaren so oft von dir auf diese Art getötet zu werden. Und Gott selber, der für die Menschen getötet werden soll, ja, der sowieso kommt, um dafür zu sterben, Gott stirbt, kommt auf die Welt, ja, und will dann doch nicht mehr, ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, jeder Mensch, der wirklich die Wahrheit will, wird diese Sache akzeptieren. Die nächste Sache ist, warum müsste Jesus selber sterben? Warum musste Gott kommen? Wird erklärt, weil für das Opfer für alle Menschen konnte nur das perfekte Opfer gelten. Das heißt, du konntest nicht einfach eine Kuh schlachten und die Kuh gilt dann für alle Menschen. Dann sagen wir jetzt, okay, ist Gott gestorben? Dann sagt er, ja, nee, das kann man so nicht verstehen. Es ist nur die menschliche Hülle von Jesus gestorben. Aha, dann ist ja das perfekte Opfer, was getötet werden sollte, am Ende doch nicht getötet worden. Das heißt, egal wo du dich hindrehst und zurückdrehst, du kommst zu dem Ergebnis, dass diese Sache Widersprüche aufweist. Durch und durch und durch. Sowohl im Text als auch in der Logik. Und das der Koran hierauf an.